Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Und ich habe mir heute super Gäste hier eingeladen. Einmal Sandro Pitalis, Gründer und CEO von Vauntain, und Ron Große, Leiter des Portfolio- und Generationenmanagements hier in der NordLB und BLSK. Und wir haben heute ein wirklich spannendes, zukunftsgerichtetes Thema mitgebracht, nämlich das Thema Tokenisierung von Assets, und wollen uns damit heute mal ein bisschen auseinandersetzen. Was bedeutet das eigentlich? Was steckt dahinter? Wie ist die Funktionsweise? Und was kann man damit eigentlich Spannendes tun? Welche Anwendungsfälle gibt es dort? Und ich kann mir keinen besseren Gast als Sandro vorstellen. Sandro, vielleicht magst du gleich am Anfang mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was über dich erzählen und vielleicht auch über deine Firma, woher ihr kommt, was ihr macht. Und dann lass uns einfach in das Thema mal reinstarten.
Marcel und Ron, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und heute mich in Kürze und Vauntain und die Technologie dahinter etwas ausführlicher vorzustellen. Mein Name ist Sandro Pitalis. Ich bin ursprünglich Kapitalmarktjurist, habe in Frankfurt gearbeitet für zwei internationale britische Großkanzleien, war dann auf Bankenseite und habe im August 2022 die Vauntain GmbH gegründet. Und auf der Seite Vauntains firmieren wir im Grunde genommen als ein Fintech-Unternehmen. Das heißt, womit befassen wir uns? Mit der Tokenisierung von real existierenden Vermögenswerten. Und vielleicht ist es gleich am Anfang wichtig zu erläutern, was die Tokenisierung ist. Wir erstellen im Grunde genommen eine digitale Repräsentanz des physischen Vermögenswertes. Was machen wir? Wir erfassen ein Asset im Hinblick auf die Provenienz, im Hinblick auf alle Echtzeitdaten und bringen das auf die Blockchain. Wir bringen also den physischen Vermögenswert auf die Blockchain. Die Blockchain ist ein Speichermedium, ein dezentrales Speichermedium mit unverfälschbaren Daten. Und wir machen das, weil wir im Grunde genommen den öffentlichen Beweiswert, ähnlich einem Grundbuch bei Immobilien oder einem Scheckheft, einem Fahrzeugschein und einem Fahrzeugbrief bei Automobilen, für jedwede Form von alternativen Investments im Grunde genommen zur Regel machen wollen.
Ja, vielen Dank für deine Vorstellung und für den ersten Einblick in das Thema. Bei Blockchain, bei diesem Buzzword, würde ich schon fast sagen, denken ja viele an Kryptowährungen, Bitcoin, weil die Technologie dahinter ja Blockchain ist oder als Überbegriff eben auch genannt wird. Vielleicht magst du uns da nochmal einen Einblick geben. Funktioniert das ähnlich? Ist es das Gleiche? Wo sind da vielleicht auch die Unterschiede? Nochmal so ein bisschen vielleicht so ein Deep Dive in die Funktionsweise einfach zu geben, den Einblick darin, wie funktioniert das genau eigentlich?
Die Technologie, die zur Anwendung gelangt, die Blockchain-Technologie, wohnt auch den Kryptowährungen inne. Das ist richtig. Jedoch ist das lediglich die Technologie als solches, die im Grunde genommen nichts anderes ist als ein Speichermedium. Wir verwenden dieses Speichermedium nicht, um ein Zahlungsmittel zu kreieren, sondern was wir machen, ist im Grunde genommen das, was ich schon erläutert habe, die digitale Repräsentanz eines physischen Vermögenswertes mit einem Beweiswert, den es bislang noch nicht gibt. Das machen wir deswegen, weil die technologischen Vorteile der Blockchain-Technologie mehrere sind. Einerseits die Unverfälschbarkeit. Das heißt, ein jeder Datenpunkt, der erstmal auf der Blockchain gelandet wird, kann nicht mehr verfälscht werden. Was schlichtweg daran liegt, dass die kumulierte Rechenleistung, die vonnöten wäre, um die Blockchain-Technologie letztlich zu kompromittieren, nicht existiert. Vorteil ist auch, dass ein jeder Datenpunkt, der letztlich gesammelt wird, auch bis auf ewig dort gespeichert bleiben wird. Bedeutet konkret, ein jeder Punkt, auch eine falsche Aussage, bleibt auf der Blockchain. Dadurch generiert man oder kreiert man Transparenz dahingehend, dass tatsächliche Datenpunkte hinterlegt werden. Das ist ähnlich wie im originären Kapitalmarktgeschäft. Selbst wenn es eine fehlerhafte Information gibt, beispielsweise beim Börsenprospekt, dann wird die jeweilige Seite seitens der Billigungsanstalt, der BaFin, einfach schlichtweg nochmal gebilligt und es gibt den Wertpapierprospekt mit einer falschen Seite plus die, die neu hinzutritt. Das heißt wirklich vollumfänglich die Dokumentation all dessen, was zu einem Asset gehört. Und so verwenden wir die Blockchain-Technologie für physische Vermögenswerte.
Ja, super. Vielen Dank auch für den Einblick und nochmal die Erklärung, was eigentlich vielleicht auch der Unterschied ein Stück weit ist. Ron, du hast dir gerade schon mal das Mikrofon geschnappt und Sieht mir fast so aus, als würdest du eine Frage stellen.
Es brennt mir unter den Nägeln.
Ja, ja, dann leg mal los.
Also vielen Dank erstmal, dass wir heute hier zu dritt gemeinsam über uns über so ein unglaublich spannendes Thema austauschen können. Und im Übrigen, das super in deiner Anmoderation, Marcel, bezog sich ausschließlich auf Sandro, der im Übrigen auch ein ehemaliger Kollege von uns hier von der NordDB ist. Und so sind wir auch in Kontakt gekommen, schon mal über ein Thema, nämlich das, was Sandro gerade angesprochen hat, nämlich das Thema Wertpapiere, Handelbarkeit, Real Assets. Und die Frage, die ich habe, eigentlich habe ich zwei, aber ich stelle mal die erste Frage hinsichtlich der Technologie. Welche Technologie ist es denn ganz konkret? Weil bei Blockchain, da habe ich immer sofort auch mein grünes Gewissen, was sagt, oh, warte mal, ist denn da eigentlich nicht der Verbrauch für Blockchain-Technologie viel zu hoch?
Das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ich erinnere mich an einen Auftritt gemeinsam mit Herrn Balz von der Bundesbank und da saß auch ein Minister des Landes Niedersachsen mit auf der Bühne und monierte, dass der Energieverbrauch viel zu hoch sei. Es wird Energie verwendet, das ist richtig. Nur was wir letztlich machen, ist die Verwendung von einer Blockchain, nämlich in unserem Fall die Ethereum-Blockchain. Und bei einer jeden Transaktion, die entsteht, entstehen halt auch Kosten, also Gasfees. Die Herstellung von Transaktionen bedarf Energie, ja, aber das ist in jedem Fall immer, beziehungsweise in jedem Umfeld immer der Fall, dass energetische Maßnahmen vonnöten sind, aber nichts in irgendeiner Form, was dazu gereichen sollte, diese Blockchain-Technologie von Beginn an im Grunde genommen in irgendein negatives Licht zu bringen. Es ist eine logische Weiterentwicklung und es ist eine logische Weiterentwicklung deswegen, weil diese Technologie richtig eingesetzt wirklich Lösungen bringt für existierende Probleme an den unterschiedlichsten Märkten, in originären Kapitalmärkten, aber auch in solchen Märkten, die nicht reguliert sind. Und was ich dabei wahnsinnig interessant finde, ist Folgendes. Immer dann, wenn zinspolitisch eine Wende angeläutet wird und wenn beispielsweise das Zinsumfeld wieder nach unten schwellt, dann ist das Geheiß nach alternativen Investments immer besonders groß. Grundsätzlich verstanden. Nur die Frage ist, welchen Beweiswert haben solche Alternativen? Erstens, von wem werden sie verstanden? Und was ist im Grunde der originäre Malus eines solchen Marktes? Und was kann die Blockchain-Technologie an dieser Stelle dazu beitragen, genau den zu nehmen, um einen wertigen und auch, wie ich finde, massentauglichen Markt aufzubauen?
Genau, das ist spannend, denn da kommt sofort natürlich wieder das Kapitalmarktherz ins Spiel und das schlägt natürlich sofort hoch. Du hattest gerade auch eben von Real Assets gesprochen. Welche könnten das ganz konkret sein, die insbesondere auch von einem Niedrigzinsumfeld profitieren könnten, aber eben nicht nur.
Wenn es so um alternative Assets geht, ist ja zunächst einmal das Theorem bekannt, dass wir nicht korrelierte Assets haben. Etwas, womit ich mich schon seit über einer Dekade auseinandersetze, sind historische Streichinstrumente. Und bei dem Fall blieb ich jetzt auch zunächst ganz gerne, aber beantworte auch gerne die Frage, welche Assets sich insgesamt eignen. Unser Pilotprojekt war die Tokenisierung eines Cellos aus dem Jahre 1690 von dem Geigenbauer Antonio Stradivari. Der Marktwert dieses Assets liegt im zweistelligen Millionenbereich. Eine wunderbare Assetklasse, die weit über ein ökonomisches Investment hinausgeht, nämlich auch ein emotionales Investment bedeutet. Das Thema Mäzenatentum, Förderung von Kunst und Musik und Kultur spielt eine immens große Rolle. All das, was eine Historie hat, was im Grunde genommen nicht unbedingt sogar ein Kulturgut sein muss, lohnt sich zu tokenisieren. Was wir jetzt zunächst gemacht haben, war die Tokenisierung von Streichinstrumenten und aufgrund sehr akribischer Arbeit und guten Netzwerken, die wir uns aufgebaut haben, konnten wir bislang eine zweistellige Anzahl von Instrumenten tokenisieren in einem signifikanten zweistelligen Millionenbereich, hatten das große Vergnügen, von oben an den Markt aufbauen zu dürfen. Das heißt, es gab nicht nur eine Stradivari, sondern es gab insgesamt drei Stradivari-Instrumente und weitere werden folgen. Doch das, was wir gemacht haben, gilt nicht für Streichinstrumente insgesamt, sondern für alternative Assets. Warum? Weil das, was wir machen, eine Vergleichbarkeit bei Assets zur Folge haben wird. Warum? Weil wir Parameter bilden, anhand derer wir Assets darstellen können, fälschungssicher darstellen können. Und wenn man sich über alternative Assetklassen Gedanken macht, und da passt auch dieser Begriff des Real-World Assets hin, geht unser Ansatz dahingehend im Grunde genommen, sich von einer einzelnen Assetklasse zu lösen und das Ganze eine Ebene höher zu bringen. Sprich, klassische Autos, also Classic Cars, Premium Limited Edition Cars, Kunst. Das kann zeitgenössische Kunst sein, das kann aber auch historische Kunst sein. Patente, Rechte, Musikrechte. Im Grunde genommen kann faktisch alles tokenisiert werden. Die Frage ist immer, welchen Nutzen bringt eine Tokenisierung und wie gestalte ich etwas rechtssicher und vor allem auch aufsichtsrechtlich compliant, weil das ganz entscheidend ist, dass es justiziabel ist, dass es aufsichtsrechtlich funktioniert und dass es letztlich auch einen Mehrwert bringt für Kunden, die bestimmte Bedürfnisse haben und nicht Probleme löst, die keiner hat.
Genau, die Situation, die du gerade beschreibst, ist im Grunde genommen auch das, was unsere Kunden letztlich im Private Banking, Private Wealth Management interessiert, nämlich wie können sie zum Beispiel ihre Kunstsammlung, ihre Oldtimer-Sammlung im Zweifel digitalisieren, rechtssicher darstellen, und Rechtssicherheit hat immer was mit Vertrauen zu tun. Deswegen sind sie auch bei uns als Bank, nämlich weil es ein Vertrauensgeschäft ist. Und wie können Sie es im Zweifel, und da kommt jetzt wieder auch sozusagen mein Bankerherz zum Vorschein, nämlich wie können Sie es dann im Zweifel auch in die nächste Generation bringen? Also Stichwort digitale Nachlassübertragung eben von Rechten in die nächste Generation. Und ehrlich gesagt, unsere Kinder wachsen genau mit dieser Technologie auf. Das heißt, das Verständnis wird auch deutlich zunehmen in den nächsten Jahren. Und da schließt sich eben die Frage an, wie könnte man das gestalten und wie macht ihr das? Zum Beispiel eben im Rahmen eines Portfolio- und Asset-Managements diese Vermögenswerte auch zu bewerten, damit sie dann auch möglicherweise in die nächste Generation zu übertragen sind.
Streichinstrumente immer nur als Referenz für all das, worüber ich schon gesprochen habe, werden erworben über Händler oder über Auktionshäuser. Dabei besteht immer die große Herausforderung, letztlich abhängig zu sein von Intermediären und zugleich eben aber auch häufig von Experten, die eine doppelte Rollenfunktion einnehmen. Einerseits Gutachten schreiben, zweitens aber auch Händler sind. Birgt Risiken, und was wir machen mit unserer Technologie ist im Grunde genommen Folgendes. Wir erfassen die vollumfängliche Historie, also sprich die Provenienz eines Assets, sodass wir letztlich darlegen können, wer der Vorbesitzer war, die komplette Eigentumskette, wann welcher Jurisdiktion beispielsweise betroffen war. Und ein jedes Dokument, das wertbildend ist, das sammeln wir. Ab dem Zeitpunkt der Tokenisierung erfassen wir alle Echtzeitdaten, sprich eine jede Reparatur, ein jedes Konzert, ein jeder Wechsel der Jurisdiktion, sodass wir faktisch ein Tracking und Mapping durchführen. Dass der Token im Grunde verstanden werden muss wie ein Checkheft, wie ein Fahrzeugschein, wie ein Grundbuch. Das im Grunde genommen letztlich das Asset flankiert. Die Kohärenz zwischen Asset und Token ist da. Das haben wir technisch gelöst, dahingehend, dass alle Dokumente ein bestimmtes Merkmal tragen, ähnlich einem Wasserzeichen. Dieses Wasserzeichen sich auch auf dem Asset befindet, sodass wir im Grunde genommen einen weiteren Malus lösen können, nämlich Plagiate aus dem Markt zu nehmen. Wenn ein solches Asset so erfasst ist, sorgen wir maßgeblich dazu bei, dass der Wert erhalten wird und dass die potenzielle Wertsteigerung, die es bei Streichinstrumenten, die es bei Kunst gibt, per annum, spricht man mitunter zwischen 5-10% an Wertsteigerung, auch dokumentiert wird. Wenn ein solches Portfolio übergeben werden soll, an den Rechtsnachfolger oder abverkauft werden soll, stellen wir mit unserer technologischen Lösung letztlich einen digitalen Datenraum zur Verfügung, in dem sich Dokumente befinden, in denen sich Daten befinden, die validiert und verifiziert sind, unabhängig von uns, denn wir kumulieren diese Werte nur. Wir zertifizieren und validieren die Daten nicht, sondern die Daten, die wir sammeln, kommen von dem jeweiligen Datenowner. Die werden gebündelt und letztlich in einem digitalen Koffer hinterlegt, sodass der Inhaber eines Assets zu seinem Asset zukünftig einen digitalen Koffer hat, in dem die vollumfängliche Provenienz dargetragen ist und zusätzlich alle Echtzeitdaten erfasst werden. Fortwährend sammeln wir Daten und Daten und Daten und schaffen so eine Sicherheit im Hinblick auf Werterhalt und potenzielle Wertsteigerung und verbinden damit auch Asset mit dieser Technologie und sorgen dafür für etwas, was eins der größten Herausforderungen für unsere Kunden sind. Und Ron, unsere Kunden ähneln sich. Wir sprechen mit Vermögensverwalter insgesamt, aber auch mit Family Offices, mit UHNWIs, HNWIs. Die fragen sich auch, was passiert mit meinem Portfolio und wie reich ist es weiter? Und über diese Technologie haben wir die Lösung auch für dieses Problem geschaffen.
Sandro, du hattest gerade eben gesprochen darüber, wie der Ablauf ist ab Tokenisierung, ja, wie Daten erfasst werden. Da stellt sich sofort die Frage, wenn ich jetzt an David Garrett beispielsweise denke, der hat ja auch eine Stradivari. Ja? Wie macht denn der das? Hat er das Objekt tokenisiert? Weißt du vielleicht mehr darüber? Und wenn ich jetzt an so eine Stiftung denke, die vielleicht eben so ein Asset hält, also so eine Stradivari hält, wie kann sie denn zum Beispiel Ausschüttung generieren? Oder ist das überhaupt wichtig?
David Gareth hat eine Stradivari, spielt aber auch eine Guadagnini-Geige. Das ist ein Instrument von einem Geigenbauer, der faktisch im selben Rang zu nennen ist wie Stradivari, ist nur in der breiten Masse weniger bekannt. Die Instrumente klingen phänomenal, traumhaft schön. Seine Instrumente sind noch nicht tokenisiert, aber ich gehe davon aus, dass er von der Konzeption schon mal gehört hat und es könnte durchaus sein, dass in der Zukunft sich das ändern wird. Ausschüttungen seitens eines Instruments oder für Kunden, wie du gerade sagtest, Ron, das ist durchaus möglich. Warum? Ich sagte ja vorhin, neben der rein ökonomischen Betrachtung eines Assets, sprich Wertsteigerung per annum, ließen sich aus solchen Assets durchaus natürlich Revenue Streams generieren, indem man beispielsweise das Instrument entliehe und der Musiker dann eine Entleihgebühr zahlte. Das ist aber eigentlich gar nicht das Ziel, weil der weite Weg eines solchen Instruments im 17. Jahrhundert begann die Reise, in die Zukunft fortgeführt werden soll, maßgeblich auch getrieben ist von einem sehr philanthropischen Ansatz. Wir arbeiten mit einer Familienstiftung. Eine Familienstiftung ist ein strategischer Investor auf unserer Seite. Die haben die ökonomische Rendite auf der einen Seite natürlich stets auf ihrer Agenda, aber gleichzeitig wollen sie auch Werte schaffen. Und eines der Theoreme ist, Geld beginnt erst dann einen Wert zu haben, wenn nachhaltiger Erfolg generiert wird, der über eine ökonomische Warte hinausgeht. Worauf ich hinaus möchte, ist, Instrumente zu fördern, Kultur zu fördern, Musiker zu unterstützen. Die, und das ist etwas, worüber man sich im Klaren sein muss, sich ein solches Instrument im Millionenwert niemals aus eigenen Mitteln erlauben könnte. Das ist eigentlich der eigentliche philanthropische Wert, der damit auch einhergeht. Das heißt, ja, es wäre möglich, eine komplette Ökonomie zu bauen, sodass aus dem Asset im Grunde genommen Revenue Streams generiert werden. Aber vielmehr geht es bei solchen Assets, und ich rede hier explizit nicht nur von Streichinstrumenten, sondern von Kunst und Oldtimern, alles, was dazugehört, um Werterhalt, Wertsicherheit, die dokumentierte Wertsicherheit und die Wertsteigerung auch zu dokumentieren. Denn wenn ich irgendwann abverkaufen möchte, dann doch bitte auf Grundlage einer Dokumentation, die zweifelsfrei ist und nicht so, wie es heute mitunter passiert, weil eine große Herausforderung auf den Märkten ist, dass häufig durch eine Dokumentation zu Assets besteht, die nicht frei von Widersprüchen ist. Und wenn dem so ist, sprechen wir weniger von einem Investment als vielmehr von einer Opportunität, die hoffentlich gut gehen möge. Und das ist genau das Theorem, dem wir uns auch stellen. Das heißt, Plagiat aus dem Markt zu nehmen, weil Namen wie Beltracchi und dergleichen in der breiten Masse bekannt.
Genau, bei dem letztgenannten Namen wollte ich genau einhaken. Das, was unsere Kunden eben auch interessiert ist, hat es ja gerade so ein bisschen angesprochen, wenn es darum geht, eben möglicherweise auch mal so ein Instrument zu verkaufen. Wie oft passiert denn das und welche Wertsteigerungen sind denn dann eigentlich damit verbunden? Jetzt schlägt wieder das Kapitalmarktherz durch. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht nochmal eine Frage. Es wird ja vielfach gerade in diesem Kontext von der Demokratisierung von diesen Assets gesprochen. Das heißt also, kann ich als Kleinanlegerin oder Kleinanleger diese Werte auch handeln und wird das möglich sein in Zukunft?
Der Markt von Streichinstrumenten ist höchstgradig illiquide. Bis der ganze Markt sich einmal dreht, vergehen ausweislich einer Dissertation, die ich für ausgesprochen gut erachte, 21 Jahre. Zukünftig, auf Grundlage eines eindeutigen Verständnisses des Assets, also des Underlyings, basierend auf einer klaren Dokumentation, wird sich das ändern können. Das heißt, ich glaube, dass die Asset-Klasse liquider wird. Sie wird nie eine vollumfänglich liquide werden. Die Handelbarkeit eines solchen verstandenen Underlyings als Handelswert, und da gibt es durchaus Möglichkeiten, sie zu tokenisieren in Form eines elektronischen Wertpapiers, kann die Zukunft sein, wird nach meinem Dafürhalten die Zukunft sein, ist aktuell aber noch nicht die Zukunft. Und ich komme jetzt zu deiner zweiten Frage. Anlageobjekte für Kleinanleger. Die Frage ist, wer hat überhaupt ein Interesse daran? Inhaber von solchen Assets haben ein diversifiziertes Portfolio. Bedürfte es Liquidität, dann liquidierten sie höchstwahrscheinlich nicht den illiquidesten Teil. Das heißt, ein Streichinstrument zu veräußern, das macht man nach einer bestimmten Holding Period, um den richtigen Investor zu finden, bei dem es nicht nur um die Ökonomie geht. Reichte man ein solches Instrument weiter oder Oldtimer im kleinanteiligen Bereich, Demokratisierung, also Fractional Ownership, ist es etwas, was heute im Markt suggeriert wird, was aber juristisch noch nicht funktioniert. Denn das Theorem, dass der Token das Eigentum am Asset repräsentiert, ist nicht zutreffend juristisch. Das kann ich als Jurist gut einschätzen. Das können Kollegen von mir ebenso gut einschätzen. Was momentan am Markt versucht wird zu distribuieren, auch für Kleinanleger, ist Lösungen, die sich über SPV-Lösungen gestalten lassen. Bedeutet, es werden Unternehmen gegründet, die auf ihre Bilanz beispielsweise ein Classic Card ziehen und dann werden an dem Unternehmen Aktien ausgegeben oder Partizipationsrechte, das heißt Gewinnerzielungsabsichten. Als Investor investiere ich also in ein Unternehmen, das ein Asset hat. Ich werde nicht Eigentümer. Bedeutet also, ich bin abhängig von dem Asset Management. Was wir machen ist, wir haben den Prozess umgekehrt und haben gesagt, Asset first. Das Asset, das Underlying, das soll datentechnisch sauber erfasst werden. Es soll unmissverständlich klar sein, dass es sich um ein Original handelt, dass die Historie, sprich die Provenienz stimmt und dass auch die Echtzeitdaten gesammelt werden. Warum? Weil wir so für den Werterhalt sorgen. Und genau dieses Theorem zu überführen in die Konstellation, von der du sprichst, Ron, nämlich das dann irgendwann zu handeln, das ist die Zukunft, sobald es juristisch möglich ist. Und das ist nun nicht der Fall. Das heißt, dennoch lohnt sich jetzt schon die Tokenisierung. Warum? Weil man jetzt schon, englischer oder ein Anglizismus, die Legacy aufbaut eines Assets, denn vollumfänglich zu dokumentieren, was man hat, hat seinen Sinn. Und wenn irgendwann juristisch gehandelt werden kann, ein Portfolio gestaltet werden kann, dann wird sich etwas ergeben, was es noch nicht gibt, nämlich klassisches Market Making, und dann werden auch institutionelle Investoren bereit sein, in ein solches Theorem zu investieren. Bislang geht es hauptsächlich um die Nutzung der Blockchain-Technologie bezogen auf das, was es ist, nämlich ein Speichermedium, das ermöglicht, die vollumfängliche Provenienz und die Echtzeitdaten zu sammeln, um Sicherheit zu haben.
Wir sind leider schon im Soft Landing angekommen, Sandro. Soft Landing verbinde ich mit Flugzeugen. Ist da vielleicht auch ein Thema? Das könnten wir vielleicht nochmal separat besprechen, ob das nicht auch ein Thema sein könnte für euch, für zur Digitalisierung und Tokenisierung. Mich interessiert aber nochmal ein ganz anderes Thema hinsichtlich Startups, insbesondere in Deutschland. Wie schätzt du im Moment die Situation rund um die Finanzierungsseite ein? Sind die rechtlichen Rahmenbedingungen gut für Startups in Deutschland? Und wie könnte euer Weg denn auch da an der Stelle weitergehen?
Erlaubt mir ganz kurz was zum Bereich Aviation zu sagen. Höchstgradig reguliert, IATA. Kenne ich mich in der Tiefe mit aus, habe ich mich in den letzten 8 Jahren intensiv mit befasst. Aviation, Tokenisierung ja. Und nicht nur als Finanzvehikel, sondern Spareparts, Ersatzteile. Eins der brennendsten Themen überhaupt, auch im Bereich Automotive, mit dem wir uns auch konkret befassen. Wie ist das Umfeld für Startups? Nach meinem Dafürhalten juristisch im Hinblick auf Förderprogramme, es gibt welche, die sind nach meinem Dafürhalten mitunter genauso leidig wie Steuererklärungen. Das könnte aber unser CFO noch besser erläutern, der das hervorragend gemacht hat für uns. Wir sind gefördert worden. Insgesamt ist es so, dass nach meinem Dafürhalten der grundsätzliche Rahmen durchaus gut ist. Ich glaube, ganz, ganz stark ist beim Startup etwas vonnöten, was sich mit Mindset ganz gut bezeichnen lässt. Also ein Ansatz, du hast etwas, also rede auch darüber, hab keine Angst, dass dir irgendjemand was wegnimmt, sondern teile deine Idee, versuch sie größer werden zu lassen und arbeite mit Netzwerken. Das haben wir getan und wir können uns persönlich nicht beschweren, wenngleich die Bedingungen für Startups politisch betrachtet freundlicher sein sollten, da wir hier im deutschen Raum unfassbar viel Kreativität haben. Wir haben tolle Köpfe, aber gerade auf der aufsichtsrechtlichen Ebene, das, was die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, in der Vergangenheit unter dem MiFID-Regime beispielsweise gemacht hat, Unterordnung zu dem MiCA, Market and Crypto Asset Regulation, das ist mitunter derartig eng, die Corsage, dass ich durchaus verstehe, warum Unternehmen, die sich in unserem Bereich bewegen, sich aus dem europäischen Bereich heraus bewegen, um freier zu agieren. Das heißt, viele Vorteile, aber es gibt auch mit Sicherheit einige Nachteile im Rechtsraum Deutschland.
Ja, vielen Dank auch deine Einschätzung dazu, zu diesem Thema. Das treibt ja doch auch einige um und gerade dieses Thema Startup-Kultur, das könnte sicherlich an der einen oder anderen Stelle besser sein in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, wenn auch gleich es sehr, sehr viele gute und sehr, sehr gute Ideen gibt, wie eben auch eure und euer Weg, der sehr beeindruckend ist. Vielleicht noch abschließend eine Frage zum Ausblick. So in 10 Jahren, wenn du einen Ausblick wagen willst, was das Thema Tokenisierung von Assets angeht, eure Firma, als auch das Thema in Gänze. Wie wird so der Weg sein? Wie wird das in 10 Jahren aussehen? Hast du dazu eine Idee?
Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, wird als Web 3 bezeichnet. Die Fortentwicklung von Web 2, also dem klassischen Internet. Web 3 steht noch in den Kinderschuhen. Es wird sich etwas Grundlegendes ändern, was bis auf die Kapitalmärkte sich auswirken wird. Finanzinstrumente werden optimiert werden. Zunächst wird die Tokenisierung eine sehr, sehr große Rolle im Bereich von Settlement spielen, also eher auf der Abwicklungsseite. Finanzprodukte werden entstehen können und es werden Möglichkeiten geschaffen werden, bei denen neue Finanzinstrumente gebaut werden können, auf Grundlage dessen, was wir auch tun. Aber insgesamt ist es so, dass der regulatorische Rahmen vonnöten sein wird, dies Ganze auch zu ermöglichen. Persönlich glaube ich, dass wir einen Kapitalmarkt sehen werden, der schneller sein wird, der neue Asset-Klassen hervorrufen wird und in das, was wir angefangen haben, nämlich Asset-First-Tokenisierung, zu dem gereicht, wovon wir zutiefst überzeugt sind, nämlich ein handelbares Produkt. Dann werden sich daraus Fondsmodelle bauen lassen. Ich glaube, dass Fondskonstrukte auch im Bereich Kunst nicht mehr zwangsläufig geschlossen sein müssen, die, Klammer auf, noch nie funktioniert haben, Klammer zu, und insofern dort spannende Sachen bringen. Wenngleich es mir um eine Sache hauptsächlich geht, weniger um das Thema Handelbarkeit, denn die wird folgen, erst dann, wenn A, die Assets verstanden werden, die Sicherheit und die Notwendigkeit von Sicherheit begriffen wird und im Grunde genommen Marktedukation und Marktreife erreicht wird. Und das wird noch ja etwas in Anspruch nehmen. Deswegen, jeder, der jetzt den Weg schon geht, tut gut daran, denn die Kapitalmärkte werden sich öffnen müssen und wandeln müssen auf Grundlage dessen, was wir gemeinsam versucht haben zu arbeiten. Und dafür danke ich euch von Herzen.
Ja, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und ja, sehr, sehr spannende Einblicke in ein Thema, was vielleicht auch der breiten Masse noch nicht so bekannt ist und wo man einfach mal einen Einblick bekommt, auch was in der Zukunft hier passieren kann und was heute vor allen Dingen auch schon passiert. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man viele, viele Dinge, von denen man vielleicht noch gar nicht glaubt, dass sie möglich sind, heute schon funktionieren. Danke, dass du uns hier so einen Einblick gegeben hast und ja, ich würde damit sagen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.